Hallo und herzlich willkommen zu Matthias Schad trifft. Nette, interessante, kurzweilige, manchmal etwas seichte Begegnungen mit Menschen aus der Verbandsgemeinde Rülsheim, die hoffentlich etwas zu sagen haben und immer an einem anderen Ort, wo diese Gesprächsgäste und Partner Heimspiel haben. Wir sind zum dritten Mal im Monsignore, dem Gruppenrahmen der katholischen Kirchengemeinde, auch in der sechsten Folge der dritten Staffel in Leimersheim Heimspiel für drei Leimerscher, außer mir also zwei weitere. Paula Riem und Christian Liebel sind heute zu Gast und ich freue mich ganz arg, dass wir uns gegenüber sitzen. Hallo zusammen.
Ja, hallo auch von meiner Seite.
Schönen guten Abend.
Paula, erzähl mal, wer du bist.
Ich bin zurzeit noch Schülerin. Ich bin 17, ein paar Tage 18 tatsächlich. Und ich denke, wir sind hier heute an einem Ort versammelt, wo ich auch sehr oft bin in meiner Freizeit, in unserem Jugendgrupperaum. Und
Was du da machst, das werden wir gleich nochmal gucken. Genau. Du bist Schülerin, hast du gesagt. Wo gehst du auf die Schule?
In Herxheim aus Pamina-Gymnasium.
Also gehst zu denen, die den Landkreis Germascher jeden Tag verlassen, unnötigerweise, obwohl es bei uns genügend Gymnasien gäbe?
Ja, tatsächlich.
Wie ist das passiert?
Ja, ich würde sagen, meine Schwester war auch auf der Schule und wir haben sehr gute Erfahrungen, oder meine Eltern sehr gute Erfahrungen dort mitgemacht und sie auch. Und am Tag der offenen Tür hat es mir auch gut gefallen und dann habe ich mich auch für Herxheim entschieden.
Und weil es so cool in Herxheim ist, warst du ein ganzes Jahr in Kanada?
Tatsächlich, ja. Mein elftes Schuljahr habe ich in Kanada verbracht, in British Columbia, an einer High School. Und ja, auch sehr viele Erfahrungen dort gesammelt. Es war sehr aufschlussreich.
Also mit 16 bist du dort noch?
Ich bin dort 16 eine Woche, ja.
Also schon relativ jung, ne?
Ja.
Was haben die Eltern da gesagt? Bist du verrückt oder haben sie sich gefreut?
Ich glaube, es war schon ein bisschen Angst dabei, halt sein junges Kind so in die weite Welt rauszulassen. Aber sie haben sich auch unglaublich gefreut und ja, ich bin natürlich auch dankbar für die Möglichkeit und Unterstützung.
Und du hast nicht die 11. Klasse nochmal machen müssen. Habe ich das richtig verstanden?
Nee, das musste ich nicht. Also das habe ich mit der Schule so abgeklärt. Dafür wurde dann mein zweites Halbjahr in der 12. Klasse doppelt gewertet für das Ende, was ich in der 11. quasi fürs Abi verpasst habe.
Und das, was du dort gelernt hast, ne, das ist schon nicht unbedingt vielleicht lehrplanrelevant, aber vielleicht ist was fürs Leben.
Ja, durchaus. Also es gibt auch sehr, sehr interessante Fächer dort. Ich habe zum Beispiel das Fach Outdoor Education besucht. Wir waren auf sehr viele Erkundungstouren, wir waren Skifahrer, ich habe im Iglu geschlafen mal. Also sehr, sehr coole, interessante Dinge. Ja.
In amerikanischen Serien sind die Kanadier immer so ein bisschen die Außenseiter oder da werden viele Gags drüber gemacht. Ne? Wie ist das, wenn man dort ist?
Ja, also tatsächlich, ich wusste auch überhaupt nicht, mit was ich zu tun habe. Ich habe noch nie einen Kanadier, Kanadierin vorher getroffen und es sind total nette, liebe Menschen, total hilfsbereit vor allem. Also das ist auch das, was die Leute, die ich treffe, die zum ersten Mal dann in Kanada waren, sagen. Es sind hilfsbereite Menschen auf jeden Fall. Man fühlt sich direkt wohl, man fühlt sich aufgenommen, sehr, sehr schöne Umgebung auf jeden Fall. Und was man da vielleicht sagen kann zu dem Unterschied zu US-Amerikaner, dass die Kanadier selber sich auch sehr gern abgrenzen.
Von der Armee sozusagen.
Das ist denen sehr wichtig, dass sie als eigenes Land, eigene Menschen erkannt werden.
Und es ist wirklich so kalt dort, wie man sich das vorstellt?
Ja, dort, wo ich war es schon sehr, sehr kalt. Also ich habe im Winter minus 45 Grad erlebt. Das war
45?
Ja,
okay.
Das war ehrlich ein Schock, würde ich sagen. Es war aber machbar. Also wenn man die richtige Kleidung, Zwiebellook ist immer arg sagt, dann funktioniert das ganz gut tatsächlich.
Ja. Und du hast jetzt garantiert noch jede Menge Kontakte nach Kanada.
Ja, auf jeden Fall. Ich war auch letzte Weihnachten nochmal dort und habe meine Gastfamilie besucht. Und im März, April war meine Gastschwester, die ist ein paar Monate jünger als ich und die war dann hier in Lähmasche und ihr hat es sehr, sehr gut gefallen.
Voll der Kulturschock für die bestimmt auch, ne? Was ist der besonders an Lähmasche aufgefallen? Vergleich?
Also sie hat das auch direkt gesagt, dass es cool ist, dass man hier so alles erreichen kann zu Fuß. Es ist alles, ja, klein, aber fein, würde ich vielleicht sagen. Also ihr hat es wirklich sehr, sehr gut gefallen. Das kann man festhalten, ja.
Über herausragende Glasfaserverbindungen in Lähmasche sprechen wir bestimmt gleich noch. Kleiner Spaß. Du wohnst schon in einer Straße, wo man bei der Deutschen Glasfaser buchen hat müssen. Also seid ihr noch nicht gut versorgt. Aber es funktioniert mit Kanada zu chatten oder zu Teams oder sonst irgendwas.
Ja, ich würde sagen, es funktioniert. Außer vielleicht so nach Obitz, wenn alle Mann im Netz hängt, dann wird es ein bisschen schwierig.
Ja, Ausbaubeschlüsse sind ja längst da. Straße aufgerissen, Löcher zum Teil noch offen, aber leider noch nicht fertig. Die Zuhörer merken, ich bin heute irgendwie auf Krawall gebürstet. Mein Pressereferent hat gesagt, ich bin zu brav. Ich muss ein bisschen investigativer rangehen hier. Ne? Und das wollen wir dann natürlich gleich mal machen und sagen, Deutsche Glasfaser, Top-Unternehmen, aber bitte zu Ergebnissen kommen, wäre ganz schön. Paula, alles zu Fuß und gut zu erreichen. Schule, weiterführende Schule halt nicht. Da muss man noch Herxe zum Beispiel fahren. Ich habe gehört, dass das Schule in Kanada völlig anders ausgestattet ist und funktioniert wie eine Schule bei uns. Vielleicht kannst du unsere Zuhörer mal ein bisschen den Unterschied erklären.
Ja, auf jeden Fall. Also grundsätzlich ist es so, dass halt alle Kinder in die Highschool gehen, die bis zur, unterschiedlich in welchem, wo man wohnt in Kanada, geht es bis zu der 12. Klasse, aber das ist so Standard eigentlich. Und ja, es ist so, dass man verpflichtende Fächer sind, zum Beispiel Englisch und Mathe, und man muss eine Naturwissenschaft und Sport bis zu der 10. Klasse belegen und sowas. Und dann gibt es ganz, ganz viele Wahlmöglichkeiten. Also wie gesagt, dieses Outdoor Education, was ich hatte. Es gibt zum Beispiel Law Studies, das habe ich auch belegt. Das ist total interessant, weil man einfach in das Rechtssystem schon eingeführt wird, falls man vielleicht sich dann später auch für Law School entscheidet.
Eine Verwaltungslaufbahn, ne? Genau. Gleich in der Schule grundgelegt.
Ja.
Das wäre doch was, Sebastian. Ja.
Und dann gibt es auch auf jeden Fall Fächer wie sowas Kfz-mäßiges. Also die Schule hat eine komplett eigene Kfz-Raumkarte, wo Autos auseinandergeschraubt werden. Es gab einen Friseursalon in der Schule, wo man an solche Handwerke tragführt wird. Also sehr, sehr,
praxisnäher?
Praxisnäher,
so
auf jeden Fall, ja.
Wir Deutschen neigen ja zum Bildungsbürgertum. Das hat auch etwas mit der Entstehung unseres Schulsystems zu tun. Aber das ist heute nicht unser Thema. Hast du vor, nochmal hinzugehen? Also so im Studium, wäre das eine Option?
Ja, auf jeden Fall. Also mich zieht es definitiv wieder dorthin. Ich mache im Januar mein Abitur und dann werde ich da auch nochmal meine Freunde und Familie besuchen und dann mal gucken, was sich so für Wege öffnen für mich.
Und dafür wünsche ich dir jetzt schon viel Freude und immer wieder eine gesunde Heimkehr nach Lähmasche, wo alles klein, aber fein ist und bis dorthin hoffentlich auch die Glasfaseranbindung. Lieber Christian Liebe, erzähl mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, den Best Agern, den Silver Servern und Netzsenioren, was du beruflich machst. Also das heißt, so verständlich, dass auch ich das verstehe.
Das ist die Herausforderung bei jeder Familienfeier schon. Ich bin im Prinzip Informatiker. Ich hoffe, das versteht man. Und dort im Beratungsgeschäft tätig. Das heißt, meine Kunden sind selbst Programmierer und Softwareentwickler, die ihr Software zum Beispiel modernisieren wollen. die Digitalisierungsprojekte anstreben oder die komplett neue Software bauen und dabei Unterstützung wollen oder vielleicht schon ein bisschen arg fangen hin, jetzt ihren Weg, den sie eingeschlagen haben, noch einmal prüfen wollen. Komme ich zum Beispiel gerade heute von einem 2-tägigen Workshop, also ein volles Programm, wo wir genau das gemacht haben.
Und Entwicklung von Software, von Apps, ist auch ein Thema. Ne? Also das heißt, wie kriege ich Produkte verkauft im Jahr 2023 und folgende? Ist sowas, was du machst?
Apps ist tatsächlich mittlerweile ein Randthema, okay. War von spannender Weise. Mittlerweile geht nämlich alles ins Web.
Also wieder weg.
Cloud.
Ja, durchaus auch in die Cloud. Im Prinzip passiert alles mittlerweile in die Cloud. Mal abgesehen davon spezielle Fälle,
Christian,
Verwaltung.
Ich habe älteres Publikum. Ach so, was ist ja. Eine Cloud?
Eine Cloud.
Ist eine Wolke, ne? Grundsätzlich. Wolke.
Genau. Das heißt, deine Software wird nimi auf einem Rechner ausgeführt, wo du wäschst, dass das steht. Versuchen wir es so auszudrücken.
Also die Rechner, die das ausführen, können gut weiß, wo stehen.
Die können überall stehen.
Und ja. Ganz schlimm, wenn sie in Amerika stehen.
Richtig.
Kanada wäre okay. Ja, aber Amerika dürfen sie nicht stehen.
Ich weiß nicht mal, ob Kanada okay wäre.
Also, okay, jetzt habe ich wieder was gesagt, wo ich keine Ahnung habe. Ne?
Also im Idealfall stehen die in der EU. Noch besser natürlich, also da kommt auf den Zielmarkt, aber noch besser natürlich, wenn sie in Deutschland stehen.
Warum ist es so schlimm, wenn die in Amerika stehen?
Datenschutz ist dort oft das Problem. Das ist allerdings nicht mein Fachgebiet, muss ich dazu sagen. Ich glaube, es dürfte dann die amerikanische Regierung darauf zugreifen und das ist halt ein No-Go für bestimmte Datenklasse. Aus dem Grund will man seine Daten eher erst einmal, wie gesagt, in der EU halten oder besser noch in Deutschland. Aber die Cloud macht auch das möglich.
Glasfaserverbindung bei dir?
Ja, ebenfalls deutsche Glasfaser-Baugebiet, ebenfalls noch nicht am Netz, leider. Allerdings liegt das Glasfaser mittlerweile im Haus, nachdem es ein Jahr lang vor im Haus lag und dann dort erstmal noch ein Jahr lang auf der falschen Seite lag. Das
kann ja aber mal passieren. Ne?
Ja, unglücklich, aber es passiert. Man fragt sich, wozu man davor eine Hausbegehung macht und das ja genau.
Ja, die ist super digital aufgenommen worden.
Ja, richtig.
Bei uns zumindest so mit Tablet und so, dass ja. Man gedacht hat, ja, hier die Digitalisierung ist bei der Deutschen Glasfaser ganz weit vorne. Ne?
Genau, und dann hat man das Protokoll wahrscheinlich vergessen, weil ja, dann kam es leider auf die falsche Seite.
Ich glaube, dass die Daten irgendwo auf einer Cloud liegen und die findet niemand mehr. Ne?
Wahrscheinlich, ja.
Das kann ja auch mal passieren. Ne?
Ja.
Christian, du hast den Germasch-Abi gemacht.
Ja.
Was du, Mathe, Physik, Informatik als Leistungskurs, also die Kombi geht nicht. Ne? Hast du auch was Vernünftiges in der Schule gemacht? Also,
nichts dergleichen habe ich gemacht. Ich war in Mathe nämlich ganz, ganz schlecht, muss ich sagen.
Ja. Das war mit Sicherheit reine Oppositionsrolle von dir, oder? Ich keinen Bock hatte.
Nee, tatsächlich liegt mir Mathe gar nicht. Und tatsächlich, als ich meine erste Vorstellungsgespräche dann hatte, ich habe dual studiert, wurde ich tatsächlich auch gefragt bei Emmo-Unternehmen, wie ich denn dann auf Informatik komme. Ne? Weil ich meine, gut, der Grundkurs ging dann später in der Oberstufe, weil dort alle noch viel schlechter waren als ich, sodass ich wieder gut war. Ja, das war schön. Meine Leistungskurse waren Chemie, Englisch und Sozialkunde tatsächlich.
Chemie, Englisch, Sozialkunde. Sozialkunde, ne?
Also, ja.
Mitglied des Gemeinderats, das merkt man sofort.
Ja, war frühzeitig schon politisch interessiert, deswegen war das dann naheliegend. Genau. Ich hätte gerne Rallye gemacht, Domholz. Es wurde aber verboten tatsächlich von der Schulleitung. Die hielt es für Pudding-Abitur. Und deswegen wurde es dann Englisch, Chemie und Sozialkunde.
Ja, da ja auch ehemalige Kollegen von mir meinen Podcast hören, lieber Norbert Lindemann, ich grüße dich herzlich, können wir ja sagen, wir hatten auch nie einen Relais-Leistungskurs am altehrwürdigen Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium in Neustadt, an dem ich Lehrer war. Ob es das inzwischen gibt, weiß ich leider nicht, aber es wäre sicher kein Pudding-Abitur gewesen, ne? Wenn das Schulgesetz das hergibt und die Schüler das gewählt hätten, hätten wir das sicher gemacht. Aber uns haben sie es nicht gewählt, ehrlich gesagt. Paula, was hast du für Leistungsfächer?
Ich habe Englisch, Deutsch, Geschichte.
Als
ja, gefällt mir sehr gut.
Und Geschichte, da wirst du im Moment sicher jede Menge Analogien finden zu früheren Epochen der europäischen und deutschen Geschichte. Ne?
Ja, ich würd schon sagen, ja, wobei wir sind jetzt gerade so Richtung Ende, Kalter Krieg und so weiter, stecken wir fest.
Ende des Kalten Krieges ist eine Zeit, die ich erlebt habe. Das ist manchmal übel, wenn man sich das vorstellt, wie alt man wird und wie jung dann die Gesprächspartner sind. Aber das ist heute nicht unser großer Elefant, der hier im Raum sitzt oder steht, sondern natürlich das aktuelle Thema. In Leimersheim ist die Zeitenwende angebrochen. Es gibt Mädchen bei den Messdienern. Paula, du bist bei der Bunte Fische und dort sowas wie die Chefin. Oder wie kann man das richtig formulieren?
Ja, also Chefin haben wir nicht, würde ich sagen. wir sind so eine offene Leitungsrunde, die Ältesten von uns, die sich da besonders engagieren. Ja, wir beschließen da immer zusammen, was der nächste Schritt ist und was wir machen wollen.
Wir senden ja am, jetzt müssen wir überlegen, 24. November oder so, also am letzten Freitag im Monat. Und wir nehmen auf heute am 14. November und am 12. November, also vorgestern, war der große Tag, Aufnahmefeier in der Pfarrkirche St. Gertrud. Die heilige Gertrud hat sich gefreut, ich habe es deutlich gesehen und gespürt. Und du hast gesprochen als Erste, bist aber nicht aufgenommen worden. Wieso denn das?
Ja, das wurde ich tatsächlich auch schon häufiger gefragt. Ja, also die einfache Antwort ist, dass ich seit Jahren ja auch nicht gedient habe, weil wir es nicht durften, konnten, wie auch immer. Und ich das einfach nicht mehr wollte nach der Zeit. Ja, ich kann gar nicht genau sagen, warum. In mir hat sich was dagegen gestrebt. Ja.
Und die anderen, die jetzt aufgenommen wurden, sind zum Teil auch in deinem Alter, wenn ich das richtig einschätze.
Ja, ja.
Und der Herr Pfarrer hat gesagt, die Beweggründe seien auch gewesen, einfach Gerechtigkeit, ne? Man darf das jetzt auch und dann will man das auch machen. Du hast in deiner Rede auch die Situation der Kirche insgesamt angesprochen. Mhm. Vielleicht kannst du da auch nochmal sagen, warum es dir wichtig ist, dass das jetzt möglich wird.
Ja, also erstmal ist es ja auch schon seit Jahren möglich in der katholischen Kirche, dass die Mädchen dienen können. Und ja, es gibt ja auch viele, viele Sachen, zum Beispiel Maria 2.0 ist so ein Protest vielleicht. Das sind die Frauen in der katholischen Kirche, die eben auch nach mehr Amtsrecht streben, zum Beispiel, dass es irgendwann mal vielleicht eine Pfarrerin gibt. Und ja, ich finde das ein guter Ansatz und ich finde, warum nicht? Und ja, es ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, dass jetzt auch in Leimersheim endlich junge Mädchen entscheiden können, ob sie das machen wollen oder nicht und nicht schon quasi für sie entschieden wird, dass sie nur zu den bunten Fischen gehen können, anstatt auch zu dienen.
Christian, du bist schon seit vielen Jahren Messdiener. Wie war der Sonntag für dich, die Aufnahmefeier?
Es war spannend, würde ich sagen. Spannend, weil es natürlich anders war als sonst. Ja. Das ist aktuell mein Gefühlszustand tatsächlich, ja.
Die Messdienergruppe in Leimersheim ist ja nicht nur dafür bekannt gewesen, dass sie nur Jungs hatte, sondern dass sie ein sehr aktives Gruppenleben hat. Wie war die Diskussion in den letzten Jahren? Ihr habt euch ja schon öfters mit dem Thema befasst. Für dich, was waren so die entscheidenden Argumente, warum man bisher so ein bisschen zurückhaltend, nicht ein bisschen zurückhaltend war, sondern einfach als Gruppe gesagt hat, man will lieber, dass da nur Jungs drin sind?
Okay, also ich meine, der Aspekt ist jetzt zum Beispiel das, was sich nicht ändert. Also es bleibt ja quasi auch weiterhin, die Gruppe bleiben bestehen in ihren, erstmal in ihrer Geschlechterspezifität. Und zum zweiten in der Struktur. Ich will auch dazu sagen, dass ich keine Leitung bin, also auch nicht in, also ne, kein Oberministrant mehr bin. Ich war es allerdings mal gewesen. Und ja, ich denke, mit einer der Gründe, warum er hier doch auch immer vorsichtig war, ist, gerade weil so viel passiert, gerade weil die Gruppe so aktiv ist. Wenn man sich umschaut, auch im Umkreis, ist es vor allem jetzt noch, also jetzt zu dieser Zeit, höchst, also gibt es das eigentlich nicht mehr, dass so viele junge Leute noch Messdiener sind. Die Gruppe hier in der Umgebung sind alle zusammengebrochen, so spätestens vor 10 Jahren oder sowas. Und da war man auch froh drum, dass man die Substanz sagen wir mal, erhalten könne. Und heute immer noch Kinder und Jugendliche, die das bieten kann, was man selber mal empfangen hat.
Und deshalb finde ich es, ich persönlich, es auch für richtig und freue mich auch, dass die Mädchen das jetzt machen dürfen, weil sie natürlich auch eine ganz besondere Glaubenserfahrung damit machen dürfen. Am Altar Dienst zu tun, ist nur mal was anderes, wie in der Bank zu sitzen. Das ist ja gerade das Besondere. Und das auch Mädchen zu ermöglichen, ist, finde ich, eine schöne Sache, eine richtige Sache. Ich war ja auch mal Obermessdiener, Christian, vor langer Zeit. Und zu meiner Amtszeit wurde mehrfach das Thema diskutiert und entschieden, aber von der Gruppe selbst. Der damalige Pfarrer hat, nachdem hier heute dieser Raum benannt ist, Ansgar Müller, hat die Devise ausgegeben, ich mache das alles mit, was ihr entscheidet. Und ich sage heute immer, das hatte natürlich dann die negative Folge, dass wir unter uns geblieben sind, aber es hatte die positive Folge, dass die Gruppe stark wurde. Ne, dass die jungen Leute gemerkt haben, uns vertraut jemand, ne, gibt uns eine Aufgabe mit auf den Weg, sagt, ihr macht es schon recht und ich stehe hinter euch und so. Und das hat, glaube ich, auch einen Grundstein gelegt, dass später dann diese Gruppe immer wichtiger wurde, auch im Gemeindeleben. Und Gott sei Dank gibt es die bunten Fische, ein bisschen ein Kind, der war traut sehen, der Liedke, ne? Der das wichtig war, dass es eine Mädchengruppe gibt. Was macht ihr so, was habt ihr die ganze Zeit so gemacht, Paula, wenn ihr nicht am Altar wart in eurer Gruppenarbeit?
Ja gut, also innerhalb der Kirche, dem Gebäude, würde ich sagen, sind wir auch oft zum Beispiel bei Familiengottesdiensten unterwegs. Also wir machen da ja solche Aufführungen für kleinere Kinder, Familien eben und wir lesen oft Fürbitten, generell einfach Lektorendienst, sowas ist natürlich oft. Und dann findet bei uns, das ist vielleicht auch der größte Unterschied zu den Messdienern, dass wir eine wöchentliche Gruppenstunde haben, die jeden Freitag stattfindet. Und ja, es ist, also ich erinnere mich auch an die Zeiten, in denen ich in die Gruppenstunde gegangen bin. War total schön, immer freitags nach der Schule als Wochenabschluss quasi hierher zu kommen. Und wir machen oft Sachen, entweder spielen wir einfach Brettspiele miteinander oder wir besprechen Themen ja, über Gott und die Welt, kann man sagen. Und ja, es ist einfach toll, so einen Freundeskreis dann zu haben, weil sich eben auch ja, viele Freundschaften entwickeln.
Und wenn man ehrlich ist, wird dann eine Berichterstattung, wie sie jetzt in der Rheinpfalz war, auf der Titelseite oder in der Südwestdeutschen Zeitung, letzte Pfarrei, ne, hat jetzt auch Messdienerinnen, wird ja dann der Realität vorher auch nicht gerecht. Ne? Es gab ja wertvolle, geschlechterspezifische Jugendarbeit schon seit Jahren, die beiden Geschlechtern zugute kam, aber natürlich eben nicht die Möglichkeit zu ministrieren, die es jetzt gibt. Ihr hättet es gerne selbst miteinander ausverhandelt, hat man gelesen in der Zeitung, wurde aber von oben dann so entschieden, kann man das so sagen?
Ja, kann man schon so sagen, ist mein Standpunkt, weiß nicht, Christian?
Ja, wurde von oben entschieden.
Jetzt ist es entschieden, jetzt machen wir das Beste draus, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ihr habt ja gesagt, ein Zeichen für Öffnung der Kirche. Öffnung der Kirche ist auch, wenn man Entscheidungen nicht von oben trifft, ne, sondern wenn man sie basisdemokratisch auch zustande kommen lässt. Das ist auch eine schöne Sache. Und ich will mich auch nochmal dem, was die Paula gesagt hat, anschließen. Man kann immer schön sagen, ja, Mädchen müssen zu den Messdienern. Die Wahrheit liegt am Altar, ne, dort, wo es vielleicht auch wehtut für die Herren der Schöpfung. Wenn Gleichberechtigung, dann Gleichberechtigung. Ne? Deshalb freuen wir uns über jede Öffnung und zum Beispiel darüber, dass der Bischof von Speyer nun ein Schreiben an die Seelsorger verschickt hat, dass sie sich Homosexuellen und wiederverheiratet Geschiedenen zuwenden sollen. Was haltet ihr davon?
Hui, das ist natürlich schwierig, die Frucht, die natürlich sehr am Stritte ist. Ich weiß gar nicht so sehr, wo meine Meinung ist. Ich glaube, sie liegt irgendwo dazwischen. Auf der einen Seite ist das Problem natürlich, dass man sich dadurch halt zum einen noch mein Verständnis von der Weltkirche entfernt. Und die Tendenz hat die deutsche Kirche leider. Und gerade wenn man international unterwegs ist, das geht dir, Paul, ja dann genauso mir auch, dann wird man als Deutscher im Ausland schon mal in katholische Kreise schief angeguckt. Kann man schon
sagen. So nach dem Motto, das sind die, die gerade wieder Reformation planen. Reformation 2.0.
Die Sache hört man. Und dann, keine Ahnung, finde ich es, die Kirche zu argumentieren, irgendwie auch schwierig. Auf der anderen Seite gibt es das reale Bedürfnis von Homosexuellen, von Wiederverheiratet Geschiedene, dass die ihr Beziehung dann ja, ach, segnen lassen wollen vor Gott. Da sehe ich jetzt im Kern tatsächlich auch kein Problem. Also ich vermute, es ist irgendwo dazwischen. Vermutlich ist dieser etwas uneindeutige Kurs der deutschen Kirche nach irgendwie dem, was den Leuten hier gerecht wird.
Ja, also ich bin auf jeden Fall immer für eine offene, ehrliche Kirche und ich sehe da überhaupt keine Probleme von gleichgeschlechtlichen Ehen und so weiter. Also das ist für mich eigentlich keine Frage.
Und heute hat die katholische Kirche keinen Zulauf, keinen guten Ruf und trotzdem zwei völlig normale junge Leute, die mit zwei Füßen und Händen und Herzen im Leben stehen und trotzdem sich dort engagieren. Wie ist für euch diese kirchliche Realität 2023? Wird man in Deutschland, in eurem persönlichen Umfeld dumm angeguckt, wenn man noch sagt, man ist da engagiert oder traut man sich das gar nicht mehr zu sagen?
Ja, also ich würde sagen, es sind auf jeden Fall gemischte Reaktionen. Es gibt Menschen, die akzeptieren das und haben vielleicht selbst auch irgendeinen Glauben und ist somit verständlicher. Es gibt aber auch Menschen, die das völlig ablehnen und vielleicht auch nicht so differenzieren können, ob ich jetzt eine konservative, katholische Kirchgängerin bin oder ob ich hier auch Jugendarbeit betreibe und mit Menschen in meinem Alter connecte, würde ich sagen. Und das ist auf jeden Fall ein Unterschied.
Wie ordnest du die Negativschlagzeilen ein, die es gibt? Wirst du darauf angesprochen? Also die insbesondere ja die Missbrauchsfälle, die aufgearbeitet werden, die bekannt werden, auch im Landkreis Germersheim. Wie ordnest du das ein?
Ja, es ist total tragisch und schlimm natürlich. Das ist auch, gibt es keine andere Antwort darauf und ich distanziere mich auch von sowas. Also ich finde das wirklich einfach grauenvoll, kann man sagen.
Werdet ihr darauf, Christian, wirst du darauf angesprochen?
Auf Missbrauchsfälle, ja gut, klar.
Diese Diskussion, die sich dadurch in der Gesellschaft auch ergibt.
Mhm. Also ich muss sagen, ich finde die Diskussion ist abgeebbt. Ich glaube, man ist tatsächlich einfach in einer neuen Realität, wo das die meisten Leute einfach nicht interessiert, glaube ich. Die haben mit Kirche und Co. schon seit langem abgeschlossen. Ja. Mhm. Vielleicht waren die Älteren schon in mir drin. Insofern ist das... kommt es eigentlich gar nicht mehr so sehr vor. Es gab aber sicher mal eine Zeit, da will ich eher so im Bereich von 5 bis 10 Jahren zurück, auch als diese Missbrauchsfälle neu waren oder dann gerade erst aufgedeckt wurden ab 2010. Klar, ich bin auf angesprochen, Woche ob man auch schon mal angelangt wird als Messdiener oder so. Das ist komplette Vorurteile und eher auch Auftrag an uns, dass so etwas nie wieder passiert und nie wieder passieren kann. Gott sei Dank in mir jetzt in unserer Jugendgruppe Glück, glaube ich, weil man da gut aufeinander aufpasst auch. Und das ist, glaube ich, schon das Fundament, dass da nichts mehr schief geht.
Und ich finde toll, dass ihr euch kirchlich engagiert, weil unterm Strich bräuchten wir in der heutigen Gesellschaft meines Erachtens mehr Christentum, mehr christliche Ethik, mehr christliches Ethos, ja, mehr überzeugte Christen, die die Botschaft auch ernsthaft in die Gesellschaft tragen. Weil diese Gesellschaft ja, und das merken wir gerade, auseinanderdriftet und weil wir in Mechanismen wieder verfallen, die eigentlich durch das Christentum überwunden wurden. Auge um Auge, Zahn um Zahn wurde überwunden durch die Botschaft des unbedingt liebenden Gottes. Ja, und der daraus resultierenden des Auftrags, einander die Füße zu waschen. Wenn ich immer die Füße waschen soll, dann darf ich nicht sagen, du hast mal aber jetzt das und das gemacht, jetzt kriegst du aber einen zurück. Und ich glaube, dass wir da in einer völlig anderen Dynamik sind, die, wo man eigentlich geglaubt hat, dass die nach der Aufklärung überwunden wurde. Und das hat, glaube ich persönlich, wir bräuchten mehr Christentum und deshalb will ich auch in meinem letzten Podcast 2023 mit zwei Theologen sprechen, hier aus der Führung der beiden Kirchengemeinden, Pfarrer Jan Meckler und Annika Bär werden zu Gast sein zum Jahresabschlussgespräch 2023 und da werden wir uns sicher auch über diese Frage unterhalten. Zurück zu unseren jungen Gästen heute. Paula Riem, Christian Liebe sind zu Gast. Und wenn wir jetzt so junge, netzaffine Leute hier zu Gast haben, seid ihr beide in TikTok und könnt ihr meinem Publikum erklären, was es mit TikTok auf sich hat?
Ja, also ich kann mal beginnen. Also TikTok ist eine Social-Media-Plattform. Ich würde sagen, es ist einfach immer eine Scroll-Bewegung, das heißt ein Wischen mit dem Finger nach oben. Man schaut sich Videos an oder Bilder, die aneinander gehängt sind und es ist ganz vielfältig. Also manchmal sind es Videos, in denen jemand zeigt, wie er sich gerade für irgendwas fertig macht. Manchmal sind es lustige Videos oder es kommt natürlich auch immer auf den Algorithmus drauf an. Ich glaube, da kann vielleicht Christian auch noch mehr dazu sagen. Ja, und also ich persönlich muss sagen, ich war eine lange Zeit auf TikTok so unterwegs, habe mir Sachen angeguckt, aber ich habe tatsächlich vor ein paar Wochen die App gelöscht, weil es mir das einfach viel zu viel Zeit gefressen hat von meinem Tag und ich das nicht brauche, diesen Input von so vielen anderen Menschen.
Und als sie das erzählend über TikTok wischt sie mit dem rechten Zeigefinger durch die Luft, ne? Damit die typische Handbewegung dazu auch nochmal beschrieben ist. Christian, ich habe dich unterbrochen.
Alles gut, aber TikTok ist leider auch noch aus China, das heißt, es ist leider auch etwas umstritten. Auch hier wieder datenschutztechnisch. Ein anderer Punkt aufzugreifen, ich habe tatsächlich als netzaffiner Mensch meine Push-Nachrichten aus bei fast alle Apps tatsächlich, weil das ein Riesenproblem ist, die Bildschirmzeit, die man mittlerweile verbringt und man kann versinken dort drin. Und damit mir das nicht passiert, halte ich mich auch eher fern von sozialen Medien.
Ja. Guckst ab und zu mal rein, ne, was die Verbandsgemeinde Rülsheim postet.
Natürlich.
Und natürlich habt ihr auch die Verbandsgemeinde-App installiert und ihr habt die Push-Nachrichten angeschaltet, weil wir ja zum Beispiel auch über kritische Situationen berichten, über Hochwasser, über Stromausfälle, über Rauchwolken, die aus dem Badischen zu uns rüberwehen und die Leute nicht wissen, was das ist. Ja, also kleiner Werbeblock. Wir haben eine eigene App zur Kommunikation hier in der Verbandsgemeinde Rülsheim. Die ist noch relativ harmlos, weil sie natürlich nur einseitig funktioniert. Ne? Mhm. Sebastian drückt auf den Knopf und die Meldung geht raus. In die umgekehrte Richtung kann man halt auch Daten und Informationen sammeln. Und der Handel mit Informationen, das scheint ein großes Geschäft zu sein im Moment, oder?
Ja.
Erklär mal, was es mit diesem Geschäft auf sich hat.
Naja, im Prinzip brauchen wir ja die ganzen Daten, um... zunächst mal zu zwei Zwecken, kann man sagen. Das eine ist natürlich Tracking, also quasi um ein möglichst genaues Profil von dir zu erstellen, damit ich dir Werbung geben kann, die du mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gerne atrige datest oder wo du vielleicht in das Produkt kaufen willst.
Hört ein Handy mit. Jetzt habe ich hier einen Fachmann. Das haben sich doch bestimmt schon Social Media Nutzer, also Instagram, Facebook und so weiter, gefragt. Weil, das kennen wir doch alle, wir erzählen zu Hause mit der Frau über Schweißfüße. Und wenn ich das nächste Mal in Instagram mich anmelde, dann kriege ich Werbung für ein Schweißfußspray oder so irgendwas. Christian, gibt's sowas?
Nein. Also zunächst mal mag es vielleicht in Einzelfällen geben, aber zunächst mal hast du einen Indikator auch auf dem Handy, der dir anzeigt, wenn das Mikrofon aktiviert ist, ist der dir also auffalle, wenn eine App das macht. Und die Social Media Apps, auch wenn wir sie gerade eben ein bisschen runtergerettet, machen das tatsächlich nicht. Es kann tatsächlich passieren, dass per Zufall quasi so ähnliche Werbeanzeige erscheint, aber das Kind eher sei, weil du an einem speziellen Ort warst und dort gewisse Themen gerade aktuell sind und dann deswegen aufgrund dieser Daten wieder das vielleicht angezeigt wird. In den meisten Fällen ist allerdings tatsächlich eher Zufall. Handys hören nicht mit und das kann man auch messen, weil man ja sehen kann, wie und ob Datenverkehr wann und wohin übers Netzwerk geht.
Aber die Datensammelei, die ist ein großes Geschäft, ne? Also habe ich dich gerade unterbrochen, genau. Weil ich es immer so spannend finde, ne? Wir alle, durch das, was wir im Internet machen, hinterlassen Spuren und die Spuren werden gesammelt.
Ja, und aktuell muss ich sogar effektiv zustimmen, ne? Facebook und Instagram zeigen gerade jetzt dieses Banner an, wo du jetzt entweder 10 Euro im Monat oder 15 Euro im Monat nachlegen musst, um keine Werbung zu sehen, oder aber explizit diesem Tracking quasi dann letztlich zustimmst. Das ist ein Ausdruck davon. Der zweite Ausdruck von Datensammeln ist, oder der zweite Anwendungsfall ist künstliche Intelligenz. Denn um KI-Modelle zu trainieren, brauchst du ebenfalls quasi einen Haufen Daten. Und so funktionieren wiederum TikTok-Algorithmen oder zum Beispiel dein Spotify, das nächste Lied, was du gerne hören könntest, oder der YouTube-Startseite, weil man hier guckt, okay, was schaut so ein Segment von Leuten quasi an, was gucken sie als nächstes, um das dann quasi dir zu präsentieren. Mit dem Vorteil natürlich, dass man sehr relevante Inhalte angezeigt bekommt, mit dem gefährlichen Nachteil allerdings, dass man sich danach immer im gleichen Themenfeld bewegt und selten wohl was anderes durchdringt. Dazu kommt es leider auch so ein bisschen zu dieser Blasebildung, sagen wir mal, die man auch feststellen kann in der Gesellschaft heute.
Das heißt, Menschen, die sich immer um dasselbe Thema kümmern und sich dafür interessieren, die bekommen dann nach dem Algorithmus, der hinter diesen Seiten steckt, immer wieder Informationen zum gleichen Thema und denken, es gibt in Deutschland nur das eine Problem, die Überfremdung zum Beispiel, und haben dann jeden Tag eine neue Nachricht zu dem Thema auf ihrem Handy.
Wahrscheinlich alle denken wie Sie, weil sie in der Bubble sind. Ne?
Ja, das ist, denke ich, tatsächlich so. Das hat sich geändert, als einmal im Vergleich. Ne? Ich bin ja auch schon relativ alt dann.
30
Alter.
Ja.
Früher, ne, war Wetten, dass am Samstagabend, das hat jeder geguckt und am nächsten Tag hat jeder drüber gerettet. Aber in der Tat halt kannst du dir deine soziale Medien so zuschneiden, dass du am Ende auch in einer Echokammer bist oder Selbstbestätigungskammer bist, ja, wo dir im Prinzip suggeriert, deine Sicht auf die Welt ist die einzige.
Paula, Instagram, Facebook kein Thema mehr, oder? Du bist viel zu jung dafür. Das machen die Omas und Opas. Aber Instagram, schöne Bilder, oder hast du es auch gelöscht?
Nee, also auf Instagram bin ich doch tatsächlich, würde ich auch sagen, fast täglich unterwegs. Ich kann gar nicht genau sagen, was mich da anreizt. Irgendwie ist es einfach schon.
Es kehrt dazu, ne?
Ja, vielleicht ist es tatsächlich schon die Sucht, die aus mir da spricht, wenn ich da drauf klicke.
Und über welches Medium kommuniziere ich mit Kanada?
Da tatsächlich am meisten Snapchat. Das ist halt in Nordamerika einfach
weit verbreitet.
Das Ding, ja. Mhm. Also, egal.
Ist es wie WhatsApp, nur amerikanisch? Das ist auch nicht auch amerikanisch, ich wollte gerade sagen. Was.
Ja, also es ist quasi darauf aufgebaut, dass man sich Bilder schickt und auf diese Bilder kann man zum Beispiel Text schreiben. oder Videos schicken. Also es ist gar nicht so, dass es nur so eine Nachrichten schriftlich ist, sondern eher diese Bilder hin und her, wobei es da ja auch jetzt mittlerweile alles gibt. Es gibt genauso Stories wie in Instagram, Facebook, WhatsApp. Ja, es ist eigentlich mittlerweile, würde ich fast sagen, dass diese Plattformen ja total gleich aufgebaut sind.
Austauschbar nach außen, nach innen manchmal nicht. Ne? Es gibt ja auch Plattformen, die sind berühmt geworden in der Corona-Zeit, weil darüber auch alternative Informationen verbreitet wurden und sogar amerikanische Präsidenten haben dann zu eigenen Plattformen gegriffen, ne? Um sich da auch unabhängig zu machen vom Mainstream. Aber das wollen wir heute links liegen lassen oder rechts liegen lassen und nochmal kurz gucken auf die künstliche Intelligenz. Chat, wie heißt es? ChatGPT schreibt das nur Hausaufgaben oder auch schon Predigten, Neujahrsansprachen und Pressemitteilungen?
Ja, also ich muss sagen, ich habe tatsächlich noch nie eine künstliche Intelligenz für irgendwelche Schulaufgaben benutzt. Allerdings haben wir im Unterricht uns das schon mal angeschaut, weil es eben auch zum Beispiel im Deutschunterricht zu Problemen führt, wenn eben keine Quellenangaben gemacht werden. Und manche meinen, die Lehrerinnen oder Lehrer könnten das nicht unterscheiden. Aber auch denen ist bewusst, dass es künstliche Intelligenz gibt und das auch rege genutzt wird, wenn man das so sagen kann. Und ja, ich glaube, es gibt ja mittlerweile schon Programme, die das zurückverfolgen können, ob sowas so erstellt wurde. Und da hieß es auch, dass es dann ein ganz großes Ding sein wird in der Schule, dass es immer geprüft werden muss. Ja.
Christian, wie funktioniert so ein Programm?
Jetzt ChatGPT im Speziellen, genau. Wichtig ist nämlich, dass künstliche Intelligenz ein sehr, sehr breites Feld ist. Und was aktuell so in aller Munde ist, ist diese generative AI, also quasi künstliche Intelligenz, die Bilder produziert oder Texte produziert oder Videos produziert.
Ne? Ach, in dieser Jacke, ganz berühmt. Ne?
Ja, genau. Das ist das, was gerade so in aller Munde ist. Wie funktioniert das? Jetzt im Falle von ChatGPT, das GPT steht für Generative Pre-trained Transformer, ist es ein großes Sprachmodell, ein Large Language Model. Und wie bei allen KI-Modellen ist es so, dass die vorher trainiert werden müssen mit einem Datensatz, mit einem ausreichend großen Datensatz. Das heißt, im Prinzip wären dort, keine Ahnung, zum Beispiel Wikipedia kann man neu füttern oder größere Textsammlungen aus dem Internet und so. Und dann wird neuronales Netz aufgebaut, ein künstliches, in das man jetzt gar nicht so genau neigen kann. Ne? Sonst als Programmierer kannst du quasi dann im Programm sagen Stopp und dann quasi schaue, was exakt passiert, weil das regelbasiert abläuft. Das ist bei KI nicht der Fall. Die ist nicht vorhersagbar. Die liefert keine reproduzierbare Ergebnisse und manchmal irrt sie sich, sprich dann von sie halluziniert. Und im Prinzip, was dann ChatGPT macht, ist, es versucht, den nächsten wahrscheinlichen Textschnipsel zu berechnen. Übrigens unter sehr hohem Ressourceaufwand. ChatGPT, das erscheint immer so einzeln, ja, immer so die einzelnen Wortbestandteile. Das ist einfach deswegen, weil man es tatsächlich nicht schneller berechnen kann. Ja. Und im Prinzip versucht es einfach nur den nächsten wahrscheinlichen Textbaustein zusammenzusetzen.
Das heißt, machen wir es mal konkret. Wenn ich all meine Reden, die ich auf meinem Rechner habe,
ja,
in der Cloud vermutlich, EDV, Verbandsgemeinde, ohne Farm. Ja, also ich kenne mich nicht aus. Alles für mich böhmische Dörfer. Aber alle Reden, die ich so seit 2004 gehalten habe, wenn ich die da reinfütter und dann sage, schmeiß mal eine neue Rede zum Volkstrauertag aus, dann würde diese Software, ist das eine Software?
Das ist ein Programm, ja.
Dann würde das Programm lernen durch meine bisherigen Reden, wie ich sowas aufbaue. Was, mit welchem Satz ich anfange, was dann so als nächstes kommt.
Ja, im Wesentlichen schon. Das geht jetzt im Falle dieser GPT-Modelle, aber wir wollen nicht zu technisch werden.
Wir wollen nicht zu technisch werden. Wir wollen es ungefähr verstehen.
Du könntest tatsächlich sagen, hier sind meine Reden bis jetzt basierend auf dem Stil, schreib jetzt was Neues zum Volkstrauertag. Allerdings ist gerade jetzt bei ChatGPT das Problem, dass gerade wenn es um deutsche Texte geht, und das welche finde ich, kann man die tatsächlich doch noch so selbst unterscheiden, ist halt das, die Trainingsdaten sind halt viel geringer als bei englischen Texten. Englische Texte kriegst du extrem gut hin mit ChatGPT. Deutsche Texte, naja. Ja, und wichtig ist, dass man vielleicht schreibt sogar halbwegs gute Rede, aber ich sage, dass man zumindest derzeit, und das wird sich ändern, noch fast immer noch mal drüber gucken muss und sie noch mal anpassen will.
Und du merke mal wieder, das Spannendste an einer Rede oder an einem Podcast ist die Überraschung. Ja, wenn ich dann in einer Rede was mache, was die künstliche Intelligenz nicht erwarten würde, ne, das ist dann das, was das Ganze zum Kippe bringt. Also die Kreativität des Menschen, die immer noch ganz weit vorne ist. Es ist vielleicht nicht überraschend, dass ich an der Stelle sage, ist künstliche Intelligenz gefährlich für bestimmte Berufsgruppen oder muss man sich die Sorge gar nicht machen? Was sagt der Informatiker?
Ja, ist gefährlich. Künstliche Intelligenz ist ein Einschnitt, kann man sagen. Ist eine Fortentwicklung, genauso wie es das Internet war oder vielleicht Industrialisierung war. Wird uns das auf ein anderes Produktivitätslevel noch einmal heben und es wird gewisse Jobs abschneiden. Das ist so.
Ja, finde ich, sieht man auch vor allem bei den Protestaktionen in Hollywood, würde ich sagen. Also die Leute sind auch darauf aufmerksam geworden, dass es ihrem Beruf immer näher an den Kragen rückt, würde ich sagen.
Also die Autoren zum Beispiel und Autorinnen, ne, dort, die merken, die Kreativität ist irgendwo das eine, aber Massenproduktion, wir sind ja heute im Zeitalter der Streamingdienste, die alle Umsätze machen müssen. Dafür brauchen sie jede Menge Serien, damit man auch eine schöne Auswahl hat. Und da wird ja auch viel, wird viel produziert auf einen Schlag und das muss natürlich dann auch da sein. Ihr seid beide entweder unterwegs gewesen oder ständig unterwegs. Christian, du bist nämlich ein vielgereister Mann. Dich trifft man mal in Japan, mal in Kanada an oder sonst wo. Erzähl mal ein bisschen von deinen Reisebewegungen quer über den Erdball.
Ja, das ist zunächst schon mal kommt das alles auch wieder beruflich hier. In den meisten Fällen sind das Konferenzen, auf denen ich Sprecher bin, also im IT-Umfeld zum anderen, aber auch Treffer von Standardisierungsgremien. Und die treffen sich immer dort, wo Technologiekonzerne sitzen. Deswegen, wie du sagst, gerne in Nordamerika, oft in Europa und auch mal in Asien und dort meistens Japan. Was noch ein bisschen bedauerlich ist, weil es tatsächlich auf die Südhalbkugel bei mir noch nie ging. Ja, und wäre auch durchaus mal interessant. Ist mega spannend, bin ich auch sehr, sehr dankbar für. Ich habe auch schon ziemlich viele internationale Freunde gesammelt. Und natürlich sind die Eindrücke das Entscheidende, was man mitnimmt. Es ist interessant, wie vieles auf der Welt doch auch irgendwie funktioniert und geht und doch komplett anders ist oder unvorstellbar wäre bei uns beispielsweise. Aber irgendwo anders da passt es schon. Und das ist für mich irgendwie wichtig, ja, oder wichtige Erfahrung, weil es halt eben nicht immer den einen vorgefertigten Weg gibt, auf dem alles laufen muss.
Mach mal ein Beispiel. Was funktioniert woanders und wäre in Deutschland oder in Lehmasche nicht denkbar?
Ich kenne umgekehrte Beispiele, nenne das sind aber so banale Sachen, wie Strom zum Beispiel verlicht ist. Das ist, ich glaube, überall anders da, außer in Deutschland immer voll das, immer voll das Chaos, voll das Drama. Aber ich glaube, ich vergleiche es gerne in die Richtung, ich vergleiche es oft in die andere Richtung. Also was sind andere, was uns fehlt? In Japan zum Beispiel, Tokio, ist es diese unfassbare Effizienz, ja, diese Pünktlichkeit von der Züge, dass Google Maps dir sagt, wenn du dort nah willst, dann musst du auf Gleis 2 an Gate 7 gehen und dann nimmst du Ausgang 3 und dann kommst du auch exakt dort raus. Das ist diese Effizienz, die man dort sehr bewundern kann und auch hier immer Vorurteile abgleichen kann, ne? Weil so effizient oder pünktlich sind wir Deutsche beispielsweise gar nicht, wie uns immer noch gesagt wird. Ja.
Paula, was sind deine Erfahrungen aus dem Aufenthalt in Kanada? Was funktioniert dort wesentlich besser als bei uns oder umgekehrt? Was könnten die von uns lernen?
Also, da ist die erste Sache, die mir in den Sinn kommt, auf jeden Fall zum Beispiel Kartezahlung. In Kanada ist fast komplett bargeldlos. Also es gibt kleine Bereiche, in denen wird es noch genutzt, aber man sieht häufiger Schilder nur Kartenzahlung, und hier in Deutschland sieht man eben häufig Schilder nur Barzahlung. Und zum Beispiel fand ich immer sehr, sehr praktisch, auch in Bussen für 2 Dollar eine Fahrt mit der Karte schnell zahlen. Das ist halt super praktisch und schnell machbar.
Man muss eine Fahrkarte kaufen und man muss wissen, welche Fahrkarte man braucht. Ich erzähle das im Moment ja gerne, weil wir den ÖPNV ja ein bisschen promoten wollen hier. Wir haben eigentlich eine echte Verbesserung des Busnetzes im Landkreis Germersheim und hier in der Verbandsgemeinde bekommen, nur keiner weiß es, weil es niemand nutzt. Und das erste Problem ist, du weißt doch nicht einmal, also die Verbindung kriegst du vielleicht noch raus, aber welche Fahrkarte man braucht, ne, Paula, das ist, was du sagst. Ich kann nicht reingehen und sagen, ich hebe meine Karte irgendwo hin und dann bucht er mir die Strecke ab und es ist einfach bezahlt. Ne? Das ist immer also viel zu kompliziert unterwegs, ne? In unseren Gedanken.
Also absolut, das ist beispielsweise etwas, was London sehr gut macht. Ne? Also auch mittlerweile nach viele Städte hochgezogen. Dort hebe ich nämlich auch einfach nur meine Kreditkarte oder mein Handy mittlerweile an die Station, wo ich neigehe, an die, wo ich hinausgehe, und kriege dann, wenn ich das vor allem auch mehrfach über das Dach mache, einfach den fairen Preis abgebucht. Wenn ich also die Schwelle überschreite zum Tagesticket, dann hört es genau dort auf. Und das ist Welten entfernt von unserem deutschen System. Ich bin gerade halb Nacht mit Fairtick gefahren, ne, in Karlsruhe. Es ist billiger als Einzelfahrkart, aber ach, nur bis du nicht länger fahrst, als das Einzelfahrticket kostet, dann zahlst du mich drauf. Und das ist eigentlich eine Sache, die darf nicht sein, wenn man den ÖPNV voranbringen will.
Aber in Deutschland ist vieles auch angespannt. Der Gregory und Simon Mauder, die hier mit mir einen Podcast gemacht haben. Gregory Meyer ist ja in Afrika unterwegs für die Konrad-Adenauer-Stiftung. Simon Mauder war in Ecuador, damit ich es richtig sage, Sebastian, gucke ich dich kurz an, als Entwicklungshelfer. Und die haben eigentlich unterm Strich gesagt, wir Deutschen könnten mehr Gelassenheit lernen. Einfach mal auch sehen, wie gut es uns geht und dass es woanders eben auch gut läuft und wir uns nicht über alles so wahnsinnig aufregen müssen. Ist das was, was man auch merkt, wenn man in anderen Ländern länger war, dass wir Deutschen sehr gestresst, genervt und irgendwie Probleme machen, die gar keine sind?
Ich würde sagen, ja. Ja, Deutsche sind immer, das ist auch total das Vorurteil, was man immer hört. Deutsche sind sehr gestresst und immer auf die Arbeit fokussiert, und das sehe ich hier auch.
Ja, ich weiß nicht, ob es unbedingt Nachteil ist. Ich glaube, es ist sogar manchmal ganz gut, weil auf Sauberkeit stehen wir nämlich tatsächlich, und das setzen wir auch relativ gut um. Wenn man sich dann vor allem in Südeuropa umguckt, sieht man oft das Gegenteil, und so weit muss schon gar nicht gehen. Müll auf der Straße, der Hotelzimmer, die nicht jetzt so mega in Schuss sind. Da finde ich doch, dass unsere Neigung zu, was weiß ich, so ein bisschen... keine Ahnung, wie sagt man? Sauberkeit oder...
Zu einem Müllentsorgungssystem, bei dem wir Pläne haben, nach denen die Tonnen geleert werden, und die werden danach abgeholt. Außer ja, ab und zu mal die Glasbuchse. Ne? Und das berichtet dann Leimersheim und Leimersheim 1.0 in großer Breite und beschwert sich natürlich auch völlig zu Recht über die nicht abgeholten Glasboxen. Mir hat mal eine Schülerin, als ich noch Lehrer war, die ist nach dem Abitur nach Brasilien für ein Jahr und kam dann zurück und hat uns im Rallye-Unterricht ein bisschen erzählt von dem, was sie dort erlebt hat. Und sie hat gesagt, der erste Kulturschock, als sie wieder zu Hause war, dass es so furchtbar leise in Deidesheim war, wo sie gelebt hat, ne? Weil in Brasilien immer Radau und so. Und der zweite Kulturschock, dass die Busse tatsächlich gekommen sind, weil in Brasilien, da ist er auch einfach mal an der Bushaltestelle gestanden und hat gewartet, ob da ein Bus kommt oder nicht kommt. Und dann sind Leute vorbeigelaufen und haben gesagt, wir heiraten heute, willst du nicht mitkommen und mit uns feiern? Und dann hat sie eben den Tag dort verbracht und ist den nächsten Tag dann in die nächstgelegene Stadt gefahren, wo sie den Tag zuvor schon hin wollte. Könnten wir uns nie vorstellen, ne? Wir würden Beschwerdebriefe schreiben, wir würden das Taxi rufen, wir wären völlig außer der Reihe. Und das ist doch schön, wenn wir von anderen Ländern auch mal was lernen können. Was wünschen sich junge Leute? Paula, du bist wirklich eine junge Frau. Was wünschen die sich in Lähmasche? Also wenn ich dich fragen würde, was hier schlecht ist, wo du sagst, das müsste echt besser sein, was wäre das?
Das ist eine sehr spannende und auch schwierige Frage. Ich glaube auch, ich kann jetzt aus dem Stegreif gar nicht so eine Antwort hier bringen. Ja, klar, ist hier jetzt vielleicht das Bus-Bahn-Problem auch so ein Ding, dass man hier vielleicht nicht so gut wegkommt, wenn man nicht selbst mobil ist. Und ansonsten, ich weiß nicht, also ich finde, hier gibt es viel zum Wohlfühlen und mir gefällt es eigentlich auch. Also ich habe schon das komplette Gegenteil auch erlebt, Großstadt, und irgendwie ist es doch auch so ein Ruhepol, in dem man irgendwie gerne unterwegs ist.
Großstadt wie Berlin zum Beispiel, das ist so eine Option, dass du denkst, möchte ich, Sebastian macht sein Geräusch, ja, es hat mir schon ins Manuskript geschrieben, deshalb musste ich Berlin sagen. Würdest du gerne auch nochmal im Studium leben, und wenn du sicher weißt, dass du nach Hause zurück darfst, oder ist das, reizt sich das nicht?
Doch, total. Also ich denke auch, dass ich auf jeden Fall in eine größere Stadt, ich weiß nicht, ob unbedingt Großstadt, ziehen will und hoffentlich werde. Aber es ist trotzdem schön, so einen Heimatort zu haben. Und ich finde es auch toll, hier aufzuwachsen. Das ist halt ein totaler Vorteil, so ruhige Umgebung. Und man kann auch raus, ohne sich irgendwie Gedanken zu machen. Man weiß, wo alles ist. Man kennt jeden. Also ist auf jeden Fall ein Vorteil, ja.
Und man ist in Lähmasche einfach ganz schnell in, wie ich finde, schöner Natur. Das geht in wenigen Schritten, egal wo man wohnt. Selbst wenn man mitten im Dorf wohnt, braucht man 25 Sekunden mit dem Fahrrad und ist irgendwie draußen. Und das ist halt in einer Sackgasse toll. Ja, wir drei sind Sackgassenkinder. Und da muss man auch, das muss ja auch einen Vorteil haben, ne? Am Ende der Welt aufzuwachsen. Die Welt, die immer komplizierter erscheint, die wirklich auch zerrissen ist. Ja, wir haben diesen Ukraine-Krieg, wir haben den Nahostkonflikt. Die Generation, die jetzt so heranwächst, der wird irgendwie ständig wieder vor Augen gestellt, wie zerbrechlich Frieden ist. Ist das für euch ein Thema, wenn so in der Schule um die Frage geht, wie sehen wir uns selbst in 10 Jahren, hat man da auch Zukunftsängste, weil man sagt, wir wissen ja gar nicht, wie es hier weitergeht. Schiebt man das zur Seite? Ist es trotzdem weit weg? Wie erlebst du diese Fragestellung in deinem Alltag?
Ja, auf jeden Fall tümmeln sich sehr viele Zukunftsängste in meiner, unserer Generation, würde ich behaupten. Also wir hatten gerade diese Fragestellung auch im Religionsunterricht vor ein paar Wochen, und es ist auch sehr interessant, weil immer dieselbe Antwort kam. Ja, hoffentlich findet jeder seinen passenden Job, genug Geld, trotzdem noch eine gute Work-Life-Balance auf jeden Fall. Und ja, das würde ich sagen, hat jeder von uns.
Was ist denn ein guter Job?
Ja, das ist auch Auslegungssache und persönliche Bedürfnisse, würde ich sagen. Manche wünschen sich vielleicht einen guten Bürojob mit festen Arbeitszeiten, und andere möchten lieber freiberuflich tätig sein. Also da gibt es auch große Unterschiede.
Der Generation Z sagt man ja nach, dass sie Rosinenpickerei betreibe. Aber ernstzunehmende Untersuchungen zeigen, dass ganz besonders wichtig ist, einen Job zu haben, der auch eine sinnvolle Aufgabe erfüllt für die Gesellschaft, in der Gesellschaft, ne, im Zusammenleben von Menschen. Also dass es der heutigen Jugend doch sehr darauf ankommt, was sie tut. Nicht nur irgendwas machen, damit es gemacht ist, sondern bewusst auch genau hinzugucken, ne? Wo kann ich mich einbringen, ne? Was kann ich mit meiner Arbeitszeit unterstützen und was will ich eben vielleicht gerade nicht unterstützen. Christian, du bist ein paar Jahre älter als die Paula. Wie nimmst du diese Diskussion wahr und die nachwachsende Generation?
Ja, spannend, weil sich das tatsächlich ändert. Auf einmal scheint Gehalt gar nicht mehr so wichtig zu sein, sondern zum Beispiel eine 4-Tage-Woche, die man dann beispielsweise machen kann, flexible Arbeitszeiten, Zeit mit der Familie zu verbringen. Das sind Dinge, die sich junge Leute heute glaube ich, wünschen. Insofern hat sich das tatsächlich ja, gewandelt. Vielleicht auch, weil man es dann so ein bisschen gesehen hat oder mitgekriegt hat. Ne? Sag mal, das ist bei der Boomer-Generation, die davor war, wo dann irgendwie einer nur einer schafft und die aber voll und dann auch das maximale Gehalt quasi rausziehen, dass man vielleicht so dann nicht leben will.
Und andererseits ist es halt auch ein Problem. Ne? Wir haben immer mehr ältere Menschen, die gepflegt werden müssen. Wir haben prekäre Versorgungslage im Gesundheitssystem, hier auch bei uns. Ne? Merke mal, wenn man einen Termin beim Arzt will, musst du froh sein, wenn du einen kriegst. Ja, also sind wir über jeden Tag froh und dankbar, der Medizin studiert. Wenn der aber gleich zu Beginn des Studiums sagt, ja, aber nur 3 oder 4 Tage arbeiten, dann fehlt halt ein Tag. Ne? Also es führt dann natürlich dazu, dass Ressourcen vielleicht nicht mehr so zur Verfügung stehen. Und ich glaube, dass wir gesellschaftlich da schon gucken müssen, wie wir da einen guten Ausgleich finden und wie wir unsere Aufgaben erfüllt bekommen. Und das ist eine Riesenherausforderung. Man darf es aber nicht so einseitig darstellen, wie wenn diese Generation nichts schaffen will. Ich glaube, die will was Sinnvolles schaffen. Sie will auch irgendwo sinnvolles, erfülltes Leben. Und das wollen doch alle. Und wir wissen ja als Christen, dass der Herr gesagt hat, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Und damit gucken wir mal 10 Jahre weiter. Ein Leben in Fülle in 10 Jahren. Paula, was willst du beruflich machen und wie willst du in 10 Jahren und wo leben?
Auch wieder eine sehr spannende Frage. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich irgendwo auf der Welt unterwegs bin. Also ich hoffe auch, dass ich das niemals verliere, dass ich immer was von der Welt sehen möchte und auch hoffentlich ja, viel rumkomme. Und ja, so konkret will ich und kann ich gar nicht werden. Also ich möchte gucken, was die Zeit mit sich bringt und
wo ich mal lande. Wo studiere, weißt du schon?
Ja, also ich habe verschiedene Ideen.
Lass uns mal an einer teilhaben.
Ja, also mein aktueller Plan ist eigentlich gerade, ist auch was Spezielles irgendwie. Also ich interessiere mich für das John F. Kennedy Institut in Berlin an der Freien Universität. Und dort geht es um Nordamerika-Studien. Und man spezialisiert sich dann eben auf einen Bereich, zum Beispiel Soziologie, vielleicht aber auch Kulturwissenschaft oder Wirtschaftswissenschaft in Nordamerika. Und was die auszeichnet, ist eben auch dieses Austauschprogramm, was dann stattfindet mit Universitäten in Nordamerika. Und ja, ich bin gespannt.
Wo es dich hinführt. Und immer dran denken, ne? Kerwe, Musikfest, Oktoberfest, so Phasennacht. Ja. Ja. Bitte in Lähmascher einplanen, egal wo man so ist. Ne? Finde ich ganz toll. Es gibt Lähmascher Mädchen, die sind jetzt irgendwie in Berlin oder in Hamburg und schaffen dort. Und dann ist der 11.11. und die sind plötzlich in Lähmascher und laufen als Gattemädel mit in der Reihe. Da denkt man sich, genau so muss es sein.
Ja, auf jeden Fall.
Christian, in 10 Jahren.
Ja, in 10 Jahren bin ich wahrscheinlich 8 noch da, so wie schon die letzte, wie schon die letzte 30. Ich denke, dass ich doch hier meinem Heimatort, in dem ich seit kurz nach meiner Geburt, ich bin ja tatsächlich Germascher, seitdem lebe ich quasi hier und ich vermute, dass das dann auch weiterhin der Fall sein wird. Ich bleibe im Ort als ein Rachhalt.
Und beruflich?
Beruflich wird man sehen, was die Zukunft bringt. Ach, künstliche Intelligenz bringt auch Informatik durcheinander. Es gibt KI-Modelle, die auch programmieren können mittlerweile und es immer besser können. Insofern wird auch dort interessant sein, in welche Richtung sich das Feld bewegt. Wahrscheinlich tut sich jetzt auch mal in der IT was. Ja.
Du bist ja auch kommunalpolitisch engagiert. Macht dir das noch Spaß oder frustriert es nach irgendwie? Welche schwache oder geringe Handlungsspielräume?
Die, muss ich sagen, habe ich bei uns noch gar nicht festgestellt. Also im Prinzip die Dinge, die man machen wollten, haben wir ja eigentlich gemacht, seit ich dabei bin. Wenn es halt ein bisschen, wie gesagt, klärgerät wurde. Das Glasfaserprojekt beispielsweise war auch etwas, was ich aktiv wollte. Ach, die Versorgung von unserem südöstlichen Delfenlämmerschen, was wir davor schon mit Glasfaser, mit der Telekom versorgt haben, war ein Ziel. Und wenn das dann alles läuft, bin ich da froh drüber und habe damit auch hoffentlich meinen Teil dazu beigetragen, den Ort ein bisschen vorangebracht zu haben.
Christian hat immer Wert darauf gelegt, dass wir das Ziel FTTH ausgeben. Und man hat uns damals gesagt, das könnt ihr vergessen, das wird niemals kommen. Und natürlich ist man dann, ne, nach 10 Jahren oder so, muss man dann irgendwie, wir haben das sogar mal ins Wahlprogramm geschrieben, Christian, wenn ich entsinnt. Ja. Und dann haben sie uns ausgelacht und haben gesagt, könnt ihr das nur machen, streicht das raus und das kommt nie und so. Und wir haben jetzt schon ein funktionierendes Glasfasernetz der Deutschen Telekom im, du hast gesagt, im Südosten von Lämmersche. Und wenn das andere mal irgendwann in Betrieb sein sollte, wir müssen das halt ein bisschen klären, weil dass es so lang dauert, ist schon scheiße. Ja, also das ist schon sehr ärgerlich.
Ja, auf jeden Fall ist mega enttäuschend, das müsste schon lange laufen. Das wurden, ne, sie damals so auch versprochen.
Genau.
Wann bist du gehe? Seit 2022 oder
so? Genau, seit 2022. jetzt also vor einem Jahr, wir sind ein Jahr in Verzug. Ja. Bei all den Sachen, die inzwischen und im Prinzip, naja, gut. Wie hat der Pfarrer Müller gesagt, ja, schweige mal über was anderes. Ja, die Zukunftsperspektive in 10 Jahren, die haben wir auch gesprochen, und die kurzfristige Perspektive, die ist der Jahresabschluss. Ich habe schon angekündigt, dass wir nochmal einen Jahresrückblick versuchen werden. Und heute haben wir das auch versucht mit 2 jungen Leuten, die sich hier in Lämmersche kirchlich engagieren. Es war ein tolles, abwechslungsreiches Gespräch. Ich denke, viele Zuhörerinnen und Zuhörer haben was gelernt heute und haben 2 interessante junge Leute kennengelernt. Herzlichen Dank, Paula Rehm und Christian Liebel, für das Gespräch, fürs Dabeisein. Das war im Schatten des Papstes Franziskus in Pappmaché, hier im Monsignore in Lämmersche. Matthias Schardt trifft. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Tschüss.